Wenn die Favoriten weiter schwächeln, sollte es Nürnbergs Anspruch sein, zuzuschlagen und vielleicht auch am Ende ganz oben dabei zu sein. Ich glaube, sie sind auf einem guten Weg, sagt jemand, der es wissen muss, der schon einmal aufgestiegen ist mit dem ersten FC Nürnberg. Mit diesem kleinen Mini-Gerch starten wir in den aktuellen KADEP-Podcast. Nachdem uns Thomas Korell unseren Sponsor vorgestellt hat, wird uns Kollege Uli Dickmeier auflösen, wer dieses Zitat gesagt hat. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Uli, du bist dran.
Servus. Leichter kläre ich das mal zum Einstieg.
Ja.
Hanno Behrens natürlich.
Richtig.
Am Freitagabend.
Alles andere hätte mich auch enttäuscht. Ich habe das Zitat deinem Text entnommen.
Wir haben es
Ach,
beide
das ist.
gehört, als er es gesagt hat.
Also, es ist nicht immer so, dass ich mir meine Texte am Freitagabend noch erinnern kann, aber in dem Fall geht es noch.
Ja. Hanno Behrens, ich glaube, wir kommen heute nicht drum herum, ein bisschen über diesen Mann zu sprechen, auch wenn der nicht mehr das Club-Trikot trägt. Aber gefühlt war er so ein bisschen auch der Mann des Abends, auch wenn der Torschütze des Abends ein anderer war. Ihr korrigiert mich immer, wenn ich daneben liege. Ich muss auch diesmal gleich vorneweg schicken. Ich habe sogar mit etwas weniger als einem Auge das Spiel am letzten Freitag ansehen können, weil. Und jetzt löse ich auf, was ich letzte Woche schon hätte sagen sollen, wenn es nach dir geht, Uli. Ich war in Österreich, habe da geurlaubt, habe da letzten Sonntagabend mit euch gepodcastet und bin da bis Samstag geblieben, und war dann am Freitagabend nochmal schön essen in Zell am Ziller. Bin dann zur Schlussphase erst nach Hause gekommen und habe die letzten paar Minuten gesehen. Aber ihr beide wart ja im Stadion, richtig?
Richtig, aber da muss jetzt erstmal
Richtig.
natürlich unbedingt die Nachfrage kommen, was du gegessen hast in Zell am
Ja,
Ziller.
das hatte ich befürchtet. Darum habe ich lange damit gehadert, ob ich das sagen soll oder nicht. Jetzt muss ich es sagen. Es klingt total albern, aber ich hatte den ganzen Tag über, wir waren wandern tagsüber, ich hatte den ganzen Tag über massiven Heißhunger auf einfach einen großen Teller Pommes. Und der sollte es dann am Abend auch sein. Die Frau im Gasthof Breu, hieß er, glaube ich, hat mich ein bisschen verdutzt angesehen. Ich habe das dann wieder rausholen können, als ich hinten drauf noch einen Kaiserschmarrn gesetzt habe. Aber ja, nee, muss ich mich auch nicht dafür entschuldigen. Es war gut so, wie es war. Cordon Bleu gibt es bei mir halt nicht. Muss ich auch vielleicht vorne wegschieben, weil ich keine Tiere esse. Das ist der Unterschied zu euch beiden wahrscheinlich.
Ja.
Ja, okay. Genau. Nee, Pommes, Zillertaler Bier, Kaiserschmarrn obendrauf und dann quasi als Betthupferl noch die letzte Viertelstunde beim FCN. Das war mein Freitagabend.
Was war am besten? Die letzte Viertelstunde beim FCN oder dann die
Natürlich.
Pommes?
Ja. Ach, keine Ahnung. Es war schon ganz nett, nochmal essen zu gehen. Und ich fand aber auch dann, muss ich wirklich sagen, das Spiel doch nochmal relativ spannend und auch ganz gut anzuschauen. Ich bin ja jemand, der dann auch enge Spiele einfach mag, Flutlichtspiele, auch wenn sie vielleicht sportlich nicht immer höchstes Niveau bieten. Aber so eine Schlussphase, wo es dann spitz auf Knopf steht, hat ja auch immer was. Uli, du hast fast schon euphorisch getwittert, was für ein schöner Abend im Max-Morlock-Stadion. Ist
Ja, war
da.
dann wirklich sehr stimmungsvoll, vor allem dann natürlich mit der Verabschiedung von Hanno Behrens. Das hat dann irgendwie einfach alles gepasst. Also ich habe es auch im Text geschrieben, wenn er vielleicht kurz vorher den Ausgleich selbst macht oder dann noch vorbereitet, dann wäre die Stimmung vielleicht ein bisschen anders gewesen im Stadion. Aber so war das dann natürlich ideal. Also auch aus seiner Sicht, ich habe dann eben auch gesagt, na, wahrscheinlich wäre es für die Verabschiedung nicht so gut gewesen, wenn das Tor noch gefallen wäre. Aber er meinte, er hätte den Punkt natürlich gern mitgenommen, das wäre ihm schon lieber gewesen. Aber ich glaube, er konnte es dann schon auch genießen und diesen doch mal verdienten Abschied noch, würdigen Abschied auch bekommen in seinem Stadion.
Flo, fandst du den Abend auch so schön im Max-Morlock-Stadion am Freitag wieder, Uli?
Ja, also stimmungsvoll war es auf jeden Fall. Also auch das, was Uli sagt mit dem emotionalen Moment dann hinten raus, das war schon nochmal so eine Steigerung des Ganzen. Ich meine, man kann jetzt fußballerisch, kann man sicherlich, werden wir auch noch drüber reden, dass es vielleicht nicht ganz so schön war, aber insgesamt natürlich, wenn der Club gewinnt, ist es nie, nie schlimm.
Sehr schön gesagt. Ja, vielleicht ganz kurz noch zur Stimmung. 25.000 Menschen waren da. Trainer Klaus hat gesagt, so voll habe ich das Stadion noch nie gesehen und hat von grandiosen Fans gesprochen. Dass da in der Nordkurve die Ultragruppierungen nach wie vor keinen organisierten Support anbieten, fiel das irgendwie ins Gewicht? Oder wie hat man die Stimmung in der Nordkurve wahrgenommen?
Also die Nordkurve war ja ganz gut gefüllt. Also das stimmt, dass so auf diese auf diesen kollektiven Support noch verzichtet wird. Da gab es auch, Flo hat, glaube ich, hat mir gezeigt vor dem Spiel Flyer, wo die Ultras eben darum gebeten haben, gewisse Sachen zu berücksichtigen. Also es gab keinen Vorsänger in dem Sinne, es gab jetzt keine Plakate oder Banner. Aber gerade dann so bei der Abschiedsrunde von Hanno war das eigentlich schon wie früher, muss ich sagen. Hat sich gut angefühlt, war eine gute Stimmung. Ist eigentlich lustig, 25.000, da hätten wir früher gesagt, oh, nur 25.000. War auch schon mal anders. Inzwischen kann man das wirklich schon fast schätzen. Trainer hat es ja auch gesagt, er hat noch gar nicht das Vergnügen gehabt, so ein volles Stadion zu erleben. Hatte seinen Spaß. Und ja, aufgrund der Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre war das dann wirklich schon sehr stimmungsvoll.
Ja, also ich muss sagen, es war halt dadurch, dass Rostock ja mit organisiertem Support quasi da war, waren die natürlich schon sehr laut. Also und auch sehr sehr gut, muss man sagen. Also ich glaube, man ist so ein bisschen jetzt, da, dass man Auswärtsfans ja gar nicht mehr gewohnt war, kann man es noch nicht so richtig einnorden, aber die waren schon, also ich glaube, man hat es auch am Fernsehen eher so gehört, dass man eher die Rostocker gehört hat, außer in ganz wenigen Momenten, weil die einfach wirklich sehr variabel waren in dem, was sie gesungen haben. Also es war nicht monoton und es war laut. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aber es war auch echt ordentlich und natürlich auch was, ne, dass es insgesamt natürlich stimmungsvoller ist, wenn es halt einfach, ja, nicht wie die letzten die eineinhalb Jahre zuvor mehr oder weniger viel Leute da waren oder halt gar keine Leute da waren.
1:0 hat der Club gewonnen, das dürfen wir noch erwähnen an der Stelle, gegen den FC Hansa Rostock am Freitagabend. Der Club ist nach wie vor ungeschlagen. Uli, du hast letzte Woche so ein bisschen die Rechnung aufgestellt, Heimspiele gewinnen, auswärts unentschieden. Könnte reichen für was Großes. Auf dem Kurs fährt der Club also weiterhin.
Ja, darf man aber nicht laut sagen. Also Trainer hat auch in der Pressekonferenz wurde versucht, ihn ein bisschen zu locken von einem Kollegen, so nach dem Motto, ja, wenn man solche Spiele gewinnt, eben solche engen Spiele, was dem Club jetzt schon dreimal gelungen ist, also auch gegen Karlsruhe und Düsseldorf waren ja die Spiele sehr eng und er schafft es momentan, solche Spiele auf seine Seite zu ziehen. Ja, und was passiert, wenn man solche Spiele dann im Gegensatz zur Saison gewinnt, wo führt es hin? Aber da hat er dann ganz entschieden abgepackt, sagt, solche Spielchen macht er nicht mit. Also er wusste natürlich, worauf der Kollege raus will. Aber es ist halt doch noch viel zu früh, da irgendwelche Prognosen anzustellen. Jetzt geht es zum HSV. Ich glaube, wenn man da wieder unentschieden spielen würde, da könnte jeder damit leben. Das wäre eigentlich, ja, wäre die Rechnung wieder voll im Soll. Wird schwierig, aber wenn es so weitergeht, warum nicht? Also, Club hat immerhin eine Nacht mehr auf Tabellenplatz 2 übernachtet. Ja, war auch mal schön. Mir war auch klar, dass das nicht lange Bestand hat. Heute, glaube ich, ist es Platz 4, nachdem Paderborn und St. Pauli gewonnen haben. Aber auch das ist ja.
Es waren sogar zwei Nächte.
Zwei Nächte. Ja, stimmt, weil Bremen hätte vorbeiziehen können am Samstag, hat aber auch verloren gegen den HSV. Dann waren es zwei Nächte. Aber wichtig ist ja nicht, wo man am 7. Spieltag steht, sondern wo man am 34. Spieltag steht. Insofern kommt es dem Trainer wahrscheinlich ganz gelegen, dass er jetzt solche Fragen nicht mehr beantworten muss, weil man ja nur Vierter ist.
Jetzt hast du schon wieder heute gesagt, auch an der Stelle nochmal für die Transparenz, wir nehmen am Sonntagabend auf, es läuft, glaube ich, schon wieder ein TV-Triell im Fernsehen.
Deswegen schon wieder keiner schaut.
Und deswegen nehmen wir immer auf, dass wir das nicht anschauen müssen.
Genau. Ja. Und beim Flo läuft wahrscheinlich parallel noch Frankfurt gegen...
Genau, Wolfsburg gegen... Wolfsburg. Auf dem einen Bildschirm Wolfsburg gegen Frankfurt, auf dem anderen läuft Football.
Football. Gibt es eigentlich auch Fußballspiele, die du dir nicht anschaust?
Ja, doch.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, die zweite Liga am Samstag. Da habe ich tatsächlich nichts geguckt.
Oh, dabei hättest du aber scouten können, den nächsten Club.
Ja, da hätte ich Hannover schauen können für das übernächste Mal. Wobei, ganz stimmt's nicht, weil das Samstagabendspiel habe ich dann tatsächlich doch geguckt, dieses Nordderby. Aber die Mittagsspiele habe ich nicht geguckt.
Lass uns beim Freitag bleiben und diesem Spiel gegen Hansa Rostock. Wie gesagt, ich habe von der ersten Halbzeit wenig bis gar nichts gesehen.
Hast da nichts verpasst?
Bin nichts verpasst. Was bedeutet das? War der Club einfach neutralisiert von einem starken FC Hansa? Kaum Chancen?
Ich glaube. Ist halt so wie immer, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die ersten Halbzeiten sind ganz oft so, dass es halt irgendwie so ein bisschen breiig wird und man ist drin, man verhindert einerseits eigentlich mehr oder weniger alle Chancen. Also es war ja dann auch so, dass die einzigen Rostocker Chancen eigentlich aus Standards entstanden sind und aus dem Spiel raus kam gar nichts. Und der Club selber hatte halt aus dem Spiel raus, ich glaube, einen Abschluss von Dennis Borkowski relativ
noch fünf
früh.
Minuten und das, schon, ja, genau.
Ja, und das war's dann. Und dann war eigentlich 45 Minuten lang, ja, nicht viel los. Also von daher, ja, aber es ist halt auffällig, dass das inzwischen doch relativ häufig so ist, dass es langsam losgeht und dann auch, also gerade wenn ich jetzt so an die anderen Heimspiele denke, es dauert immer ein bisschen, bis man reinkommt. Und das war jetzt halt wirklich bis zur Pause eigentlich so der Fall.
Dass es breiig ist vor der Pause. Das merke ich mir, ist ein schönes Wort. Dafür ging es, glaube ich, nach der Pause ganz gut ab. Und auch da ist ja Hanno Behrens, wie gesagt, zu so einer Hauptfigur geworden. Zuerst hat er eine fette Chance eingeleitet, der Rostocker, die Christian Martin ja hervorragend pariert hat im 1 gegen 1. An der Stelle könnten wir zum ersten Mal über Noten sprechen. Uli, du hast keine gemacht dieses Mal, sondern die Kollegen aus der Online-Redaktion. Ich habe nachgeschaut, Tim und Anli, liebe Grüße, haben Christian Martin eine 2 gegeben. Flo, was gab es bei dir?
Ich habe das Plus davor gesetzt und habe dann im Nachhinein noch überlegt, ob das nicht vielleicht immer noch zu wenig gut war, wenn mir dann die Sachen danach nochmal angeguckt habe, weil ich so ein bisschen noch im Kopf hatte, dass er ja den Ball von, aber da kommen wir dann später noch dazu, später einen Ball nicht festhält und dann daraus nochmal ein Abschluss entsteht, aber das war eigentlich auch eine gute Parade. Die Bildzeitung hat ihm ein 1er gegeben, vielleicht hätte ich, wenn ich nicht sofort danach die Note gegeben hätte, wäre ich vielleicht noch rauf, aber ob jetzt 1,3 oder 1,7 ist letztlich wurscht, das war schon insgesamt mit seinen Paraden, war er schon da.
4x0, glaube ich, jetzt auch schon.
Ja. Also ich hätte ihm auch eine 1,5 gegeben, das muss ich sagen. Also 2 ist auch okay, aber ich fand schon wirklich, waren 2 wirklich starke Paraden dabei. Und vor allem die Szene gegen Mamba, das sind halt die Situationen, wo das Spiel tippen kann. Also ich glaube, wenn Rostock da 1-0 in Führung geht, wird es zumindest schwer. Ich will nicht das jetzt sagen, dann wäre das Spiel verloren, aber es wäre bedeutend schwieriger geworden. Und das kommt halt beim Torwart, kommt halt darauf an, welchen solchen Szenen dann da zu sein. Und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht mit der Fußabwehr. Und auch dann am Schluss kurz nochmal gegen Behrens den Schuss, der war jetzt auch nicht so leicht zu halten. Hatte noch ein, zwei andere, die muss er halten, aber die hat er auch gehalten. Also viel mehr kann man von einem Torwart eigentlich in so einem Spiel nicht verlangen. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, Peter, was du gerade angesprochen hast, dass es eben schon 4 Spiele zu 0 waren in der Saison. Hat, glaube ich, schon auch momentan mit Martinia zu tun, der bislang wirklich eine sehr stabile Saison spielt.
Wir springen von der Großchance Mamba in die 57. Spielminute, als sich Lukas Schleimer und Erik Schuranov an der Seitenlinie bereit machen. Flo, du bist ja auch jemand, der die U21 verfolgt. Hast du damit gerechnet, dass Schleimer ein Kandidat ist, um bei den Profis ins Spiel zu kommen?
Also in seinem ersten Aufenthalt beim Club damals schon. Also das hat man relativ schnell gemerkt, dass da jemand ist, der sehr viel Spielfreude mitbringt, nachdem er ja dann den Profivertrag unterschrieben hatte letztes Jahr, ist er ja nach Saarbrücken ausgeliehen worden und da ging dann gar nichts zusammen. Da hat er insgesamt, glaube ich, keine 300 Minuten auf dem Platz gestanden. Das war dann nicht sehr viel. Und dann kam er zurück und dann hat man ihn in die U21 versetzt und also aus dem Profikader auch raus und gesagt, er ist Teil der U21 und ihm dann auch gesagt, wir schauen mal, dass wir dich verkaufen vielleicht oder nochmal ausleihen. Und dann hatte ich eigentlich fast gar nicht mehr damit gerechnet, dass er nochmal oben eine Chance bekommt, weil man ja quasi sagen kann, er hatte sie. Und dann aber hat man ja gesehen, ich meine, er trainiert mit, Manuel Scheffler wird gesperrt, dann war es irgendwie dann doch klar, ne, mit den ganzen Verletzungen vorne drin, dass vielleicht halt doch die Möglichkeit besteht, dass er mal in Kader rutscht. Das war ja dann eben auch gleich der Fall. Und wenn man im Kader ist und offensiv läuft nicht viel, dann kann es natürlich sein, dass man mal drankommt. Aber ich hatte, um ehrlich zu sein, nicht mehr damit gerechnet, nachdem er eben mal weg war und dann wieder kam und zurückversetzt worden ist und man eigentlich daran gearbeitet hat, ihn loszuwerden. Also übertrieben gesagt, aber ihm nochmal mehr Spielpraxis zu geben, wahrscheinlich, um es neutraler zu formulieren. Aber dann, dass er, als er dann im Kader war, ja, da, dann habe ich wieder doch damit gerechnet, dass er vielleicht doch seine Minuten kriegt.
Er kam rein, sah und legte auf für Shuranov, ein Joker-Duo, das die Führung besorgt. Mir persönlich hat Shuranovs Laufweg vor allem sehr gut gefallen. Also man hat gesehen, Schleimer bekommt den Ball und Shuranov zeigt in dem Moment schon an, ich will ihn da am ersten Fünfer-Eck haben, läuft dann auch dahin. Also er wusste schon gefühlt 2 Sekunden vorher, wo er den Ball hinhaben will und Schleimer spielt ihn halt auch wirklich, wirklich gut. War ein echt schön herausgespieltes, gut anzuschauendes Tor. Und ein bisschen bestimmt auch dann der Brustloser vor der Nordkurve. Stimmung im Stadion. Uli?
Ja. War top. Das war top, ja. Also haben wir schon öfter thematisiert. Also Shuranov hat da einfach ein Gespür dafür für Situationen auch. Der weiß, wo er stehen muss. Der weiß, wie er laufen muss. Also das ist bei ihm auch kein Zufall. Und dass Schleimer den Ball halt dann wirklich so direkt schön reinbringt, sehr präzise, mit der nötigen Stärke auch. Das war einfach wirklich ein schöner Angriff. Ich weiß nicht, müsste man mal wieder den Flo fragen, ob es da Zahlen gibt, ob es schon mal sowas gab, dass 2 Leute eingewechselt werden und genau diese beiden 2 Minuten später ein Tor vorbereiten und erzielen. Gibt es bestimmt irgendwelche Datenbanken, wo das drin steht.
Gibt es bestimmt. Aber dass die beide jeweils den ersten Ball, gleich mit dem ersten Ballkontakt ja, quasi das machen, also das war schon ist Kuriosum. Schon höchst also, ungewöhnlich.
Und ich muss sagen, also danach, also Shuranov hat ja dann keine großen Szenen mehr, aber auch Schleimer noch die eine oder andere Aktion, wo man gemerkt hat, es gibt ihm jetzt nochmal Selbstvertrauen und Rückenwind und insgesamt einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Also Trainer hat er nachher auch gesagt, es liegt jetzt allein bei ihm, zu zeigen, dass er hier noch mehr erreichen kann und erreichen will. Also ich glaube, dass er für die nächsten Spiele vielleicht dann schon wirklich wieder, sicher jetzt nicht für die Startelf gleich, aber so auch in der Bank her ein Faktor sein kann. Und es wäre ja schön, wenn solche Karrieren auch mal auf dem Wege dann wieder einen Dreh kriegen, weil meistens ist es ja wirklich so, dass Spieler, die dann irgendwie ausgeliehen wurden, zumindest beim Club, nicht mehr so richtig Fuß fassen konnten. Also ich habe mir mal letztens die Mühe gemacht und habe da mal die letzten 15 Jahre durchgesehen und da war wirklich keiner dabei, der irgendwo ausgeliehen wurde und dann hier nochmal eine große Rolle gespielt hat. Und es wäre ja schön, wenn man das mal jetzt auf dem Wege dann diese Bilanz ein bisschen aufhübschen könnte.
Ja, ganz im Gegenteil, wenn man Jakov Medic denkt, der da ausgeliehen wird und dann jetzt plötzlich also absolute Leistungsträger bei St. Pauli ist. Die haben sich gefreut, dass sie ihn von Wien da locker holen konnten. Und das ist, also, das war ja auch wirklich jemand, wo man eigentlich damit hat rechnen können. Aber gut, das ist wahrscheinlich einfach durch die vielen Wechseln in der sportlichen Verantwortung war das halt einfach jemand, der mal da so hinten durchgerutscht ist. Ich habe die Überlegung, die du dir da angestellt hast, habe ich auch mal angestellt. Mir ist also wirklich eigentlich niemand eingefallen, der irgendwann mal irgendwie so andersrum, dass man jemanden ausleiht und dass der dann einschlägt, das funktioniert. Ja. Aber so, also von ist daher.
Wirklich so, dass das dann in Nürnberg, warum auch immer, wie du sagst, entweder die schlagen dann woanders ein, nachdem man sie hier verkannt hat ein bisschen, oder sie stagnieren und kommen zurück und spielen keine Rolle mehr, wie sie jetzt bei Schleimer eigentlich auch so den Anschein erweckt hat, dass das wohl die Laie nach Saarbrücken jetzt nicht unbedingt das gebracht hat, was sich beide Seiten vorgestellt haben. Aber ich habe ihn schon in dieser Woche auch im Training gesehen. Da hat er bei den Profis schon mittrainiert, durfte dann am Schluss ein bisschen Torwart spielen. Latteier hat Flanken geschlagen, Robert Klaus hat eiskalt verwandelt. Also hätte ich auch keine Bedenken, wenn es nochmal eng wird, Robert Klaus davon reinzustellen. Gute Direktabnahme, guter Kopfball. muss man sagen, alle Ehren wert. Also könnte man problemlos wahrscheinlich noch bringen. Ist das und da hat er auch schon angedeutet, Schleimi, wie er genannt wird am Pfalzner Weiher, dass er durchaus gut drauf ist momentan. Nicht als Torwart, ja. Aber im Feld.
Ja, Christian Fjell hat dann am Samstag nach dem U21-Spiel auch gesagt, dass er sich also sehr, sehr freut für ihn und auch so ein bisschen durch die Blume gemeint, er rechnet jetzt erstmal nicht damit, dass er ihn in nächster Zeit sieht.
Was für die Fjell-Truppe ein Verlust ist, wenn ich.
Ein Riesenverlust ist,
das hat man. Lese, dann war das kein so berauschender Auftritt am Wochenende.
Nee, das hat man am Samstag auch gleich gemerkt, dass also da die offensive Durchschlagskraft doch ganz, ganz erheblich gefehlt hat. Also die haben gegen FC Augsburg 2 gespielt, das ist eigentlich eine Truppe, hat Fjell nach dem Spiel auch gesagt, die man eigentlich auf Augenhöhe vermuten müsste, war auch letztlich so von der Ausrichtung her auch so, aber die haben 0-3 verloren und haben also wirklich überhaupt kein Land gesehen. Das war wirklich, also mit, ich gehe ja jetzt seit 6-7 Jahren oder so regelmäßig und eigentlich inzwischen auch fast jedem Heimspiel und schau auch manchmal die Auswärtsspiele im Stream, wenn es angeboten wird. Und das war wahrscheinlich sogar wirklich das schwächste Spiel einer U21, seit ich das gucke. Und ja, das war schon deutlich, dass halt nach vorne wirklich gar nichts ging. Da hat es dann auch nicht geholfen, dass, ich glaube, 5 Leute aus dem Profikader drin waren. Darunter 3 von den 5 aus der 5er-Kette. Also, war
vielleicht hätte Robert Klaus damit spielen sollen. Man weiß es nicht.
Hätte nicht geschadet. Also das ist wirklich, das klingt so polemisch, aber es hätte eigentlich fast nicht schlechter werden können, was da passiert ist. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und wer mich kennt, weiß, dass ich damit vorsichtig bin mit solchen Superlativen. Also das ist wirklich, Christian Fjell war auch wirklich bedient und hat gemeint, ja, das war so ein Tag, wo halt wirklich gar nichts zusammenging.
Ja.
Inklusive Elfmeter von Konstantin Rausch, der da den Augsburger, den anderen Augsburger, der auch Profi war, Saren Basé legt und dann, also ja, war einfach schlimm.
Lass uns beim schönen Abend im Max-Morlock-Stadion bleiben. Ja, die Schlussphase ist dann, habe ich vorhin schon angedeutet, da kam ich dann gerade von meinem Kaiserschmarrn, ist nochmal. spektakulär gewesen. Ich habe diese Chance von Hanno Behrens gesehen, wo ich wirklich sagen muss, das war eine absolute Top-Parade von Martina. Deswegen habe ich vorhin auch nachgefragt, wie du zu deinen Noten kommst, weil ich sehe nur die Top-Paraden und frage mich, ob dann einfach noch 1-2 Paraden mehr fehlen für die 1, die man aber ja nicht erzählen kann.
Da muss er ein Tor machen.
Oder so, ja. War eigentlich ein schöner Angriff der Rostocker und Behrens macht auch nicht viel falsch. Das wäre natürlich ja nochmal ein besonderes Tüpfelchen auf das I des Abends des Hanno Behrens gewesen. Ob er danach genauso herzlich noch verabschiedet worden wäre vor der Kurve, ist halt die Frage.
Das wäre mal interessant, so ein Paralleluniversum, was wäre wenn.
Ja.
Es hätte auf jeden Fall die Stimmung, glaube ich, schon sehr gedämpft. Also ich glaube, dass die Fans schon trotzdem so viel Feingefühl gehabt hätten, auch wenn er da das Tor vorbereitet oder geschossen hätte oder wenn das Spiel nur 1-1 ausgegangen wäre, dass man ihn da mit Applaus verabschiedet. Aber so war es natürlich schon irgendwie alles harmonischer und besser. Und ich glaube auch, die Rostocker Fans haben das ja durchaus akzeptiert. Ich habe mich erinnert dann an, gab ja mal einen ähnlichen Fall beim Club, wo sich Jan Koller bei der Rückkehr nach Dortmund, nach der Niederlage von den Dortmunder Fans so ein bisschen hat feiern lassen, was auf Nürnberger Seite damals gar nicht gut angekommen ist, wobei man sagen muss, damals war es auch so der gefühlte Abstieg. Aber die Rostocker haben das ja offenbar ganz sportlich genommen und haben ihm das auch gegönnt, diesen Auftritt nochmal, weil sie wahrscheinlich auch wussten, was er in Nürnberg geleistet hat. Und 6 Jahre sind halt doch eine Zeit. Und dass er sich das irgendwo auch verdient hat.
Respekt an die Rostocker Fans an der Stelle. Stimmung gemacht, habe Behrens den Abschied noch gegönnt und die Punkte dagelassen beim FCN. Ich muss eigentlich fast die gleiche Frage stellen wie letzte Woche, Flo, nämlich die nach den Expected Goals, weil es diesmal, so wie ich gesehen habe, eigentlich, wenn man danach geht, für Rostock hätte ausgehen müssen und ich kann auch ganz elegant überleiten, wir sind ja ein Service-Podcast, Ein User, Jörg Rupprecht, hat auf Twitter dich konkret gebeten, nochmal die Expected Goals zu erklären. Er sagt, ich kapiere es bis heute noch nicht.
Ja, das Flo auch nicht.
Ich tue nur so. Nee. Manchmal kapiert man tatsächlich nicht, wo der Wert herkommt, aber da muss man dann einfach den jeweiligen Modellen vertrauen. Ganz knapp gesagt funktioniert Expected Goals so wie einer im Stadion, der sagt, den Mower doch machen. Weil jeder Schuss, der abgegeben wird, wird quasi mit einer Wahrscheinlichkeit versehen, zu wie viel Prozent der von dieser Position reingeht. Jetzt gibt es Modelle, die nur die Position nehmen. Es gibt Modelle, die noch berechnen, wie viele Leute da dazwischen stehen, den Torwart. Es gibt Modelle, die noch mit einberechnen, in welcher Höhe der Ball abgenommen wird. Aber wir gehen einfach mal davon aus, jeder Schuss wird mit einem Prozentwert versehen zwischen unter einem Prozent und es gibt tatsächlich 100%. Da muss er auf der Torlinie liegen. Und auf diesen Wert kommt man eben aufgrund von der Datenbank mit Millionen oder vielleicht sogar inzwischen Milliarden von Schüssen, die abgegeben worden sind von den jeweiligen Positionen aus. Und dieser Wert, dieser Prozentwert wird eben dann umgerechnet in den Dezimalwert. Also nehmen wir mal an 10%, dann wird er mit 0,1 versehen aufgrund des Schusses, von wo der abgegeben worden ist. Und für jeden Schuss wird dieser Wert ermittelt und es wird addiert und am Ende kommt man eben wo raus und man sagt, wenn jetzt eine Mannschaft 10 Schüsse mit 0,1 abgibt, dann hat sie einen Expected Goals Wert von 1,0 und dann wäre statistisch aufgrund der Abschlussqualität oder der Orte, von wo abgeschlossen worden ist oder aufs Tor geschossen worden ist, wäre ein Tor zu erwarten. So funktioniert das Modell. Und jetzt am Freitag war es eben so, da kam der Club in dem Modell, das ich mir jetzt angeguckt habe, auf 0,45 Expected Goals. Also da war quasi nicht viel dabei. Und Rostock auf 2,38. Also hätte man eigentlich aufgrund der Chancenqualität erwarten können, dass sie mehr als 2 Tore machen. Nachdem Rostock aber relativ oft auch so Kopfbälle nach Standards daneben gesetzt hat, kann man jetzt sagen, naja, das bringt jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn man da drauf schaut. Aber weil wenn der Ball nicht aufs Tor geht, kann er nicht reingehen. Aber man sieht schon, so die höherwertigen Chancen hat er auf jeden Fall, Rostock.
Wenn der Ball nicht aufs Tor geht, kann er nicht reingehen. Jetzt haben wir eine ganz neue Ebene der Fußballphilosophie erreicht. Das gefällt mir. Das würde ich mal auf einer Tasse drucken lassen.
Wir brauchen EKDEP-Merch, glaube ich.
Ja, oder auf T-Shirts.
Jörg Rupprecht hat bestimmt aufmerksam zugehört. Wenn er trotzdem noch Fragen hat, dann einfach nochmal einreichen. Flo ist ein guter Lehrer, stelle ich mir das gerade vor. Er hat zumindest das ganz gut erklärt und er würde bestimmt gerne nochmal nacherklären, wenn da noch irgendwas was offen wäre. Was gibt es sonst noch vom Freitagabend?
Was hatte denn die Munzi-Chance am Schluss für einen Expected Goals-Wert? Ich dachte nämlich im Stadion im ersten Moment so, wie kann man denn den vorbeimachen? Und in der Wiederholung dann einmal gesehen, es war gar nicht so einfach. Ne? Er geht ja mit einem relativ langen Grätschritt noch zum Ball. Also ich war mir sehr dankbar. Flo war ja neben mir auf der Tribüne gesessen und ich habe dann mal so kurz die Faust geballt und so ein bisschen gejubelt, als der Ball vorbeiging, was jetzt weniger mit meinem ehemaligen Fan-Dasein zu tun hatte, sondern damit, dass ich halt diesen Spielbericht eigentlich mit Schlusspfiff fertig haben muss und das immer ganz unpraktisch ist, wenn man in der 90. Minute dann nochmal von 1-0 auf 1-1 umschreiben muss. Insofern war ich dem Herrn Munzi sehr dankbar, mein Spieler des Spiels. Aber was war das für eine Wahrscheinlichkeit, Flo?
63%. Also weil der Torwart schon geschlagen war. 63% ist extrem hoch. Alles über 20% ist eine gute Chance. Alles über 35% ist eine sehr gute Chance eigentlich. Und von daher, und alles über 50% ist, ja, okay. Kann man ja selber rechnen. Also alles über 50% geht halt mit jedes zweite Mal rein. Das ist schon bombastisch gute Chance. Und bei 63, also da bist du echt sehr, sehr, sehr hoch. Kann man natürlich jetzt, da sind wir wieder bei der Frage der Modelle. Es wird sicherlich auch Modelle geben, die sagen, ja, er grätscht und kommt gar nicht dahinter, also kann man ihm nicht dieselbe hohe Wahrscheinlichkeit geben. Der Wert kommt jetzt wahrscheinlich daher zustande, dass der Torwart eben nicht mehr im Weg war.
Jetzt mag ich ihn noch mehr, den Herrn Munzi.
Was hatte Hanno Behrens bei seinem Abschluss? eine Sekunde vorher?
Der hatte, der Abschluss war vorm Schuss, wenn ich es richtig, jetzt muss ich selber gucken, 0,21. Also auch eine gute Chance. Ne? Also wenn er fünfmal aufs Tor schießt, geht er einmal rein. Weil er doch, weil eben der Torwart doch schon noch so im Weg ist. Also das, er hält ja dann auch. Aber wenn man dann, es gibt ja noch so ein Post-Shot Expected Goals, da kommt man dann schon ein bisschen in die statistische Esoterik, dass man sagt, ja, wir gucken uns jetzt mal an, wie ist es denn, nachdem der Schuss abgegeben worden ist. Und da liegt der Wert dann bei 0,48, also jedes zweite Mal, weil es gibt ja immer die Möglichkeit, dass wenn jemand von da aus abschließt, dass er nicht aufs Tor schießt und da kommt, oder dass er nicht aufs Tor geht, und wir hatten es ja gerade schon, der Ball muss aufs Tor gehen, sonst kann er nicht reingehen. Und deshalb da die 0,21. Und wenn der Ball aufs Tor kommt, dann geht er mit ungefähr 50%iger Wahrscheinlichkeit rein. Also da hat Christian Martin ja schon ordentliche Parade ausgepackt.
Gut. Ich glaube, das waren genug Zahlen für heute.
Ja.
Habt ihr noch Themen auf der Pfanne, über die wir sprechen müssten? Was habt ihr noch mitgenommen vom Freitagabend?
Man kann immer über
Johannes Geis kann man noch sprechen.
Ja.
Doch überraschend war, dass er draußen saß. Auch wenn er in Regensburg nachweislich kein besonders gutes Spiel gemacht hat, aber es war trotzdem bislang so eine feste Größe. Und der Trainer hat es dann aber ganz gut erklärt, also sehr, sehr detailliert erklärt auch. Jetzt stelle ich schon die taktischen Fragen in der Pressekonferenz. Flo war, glaube ich, ganz beleidigt nebendran.
Du hast aber die Frage gestellt, die ich stellen wollte, deshalb musste ich dann nach dem Personal fragen.
Das ist ja Things they are changing. Ja, auf jeden Fall hat er dann erklärt, dass er mit Tempelmann und Nürnberger eben zwei Spieler haben wollte, die etwas dynamischer, wie hätte ich ausgedrückt, dynamischer und mobiler unterwegs sind als Geis, der seine Stärken eher hat, wenn er nicht unbedingt einen direkten Gegenspieler im Nacken hat.
Und Rostock, er hat es anders formuliert.
Spielt. Ja, ich muss es ja für unsere Hörer verständlich.
Er hat nicht vom Nacken gesprochen, er hat das Körperteil tiefer angesetzt.
Das stimmt, ja. Aber bevor wir jetzt hier Pieptöne einfliegen müssen, dachte ich mir, ich nehme den Nacken. Aber es war dann schon ganz nachvollziehbar. Also einerseits wollte er den Schwung mitnehmen aus Regensburg, wo er dann nach der Einwechslung von Nürnberger durchaus nochmal so Schwung reingekommen ist. Und hat es dann auch so begründet und auch gesagt, dass Geis dann nach seiner Einwechslung auch wieder wertvoll war, weil er Bälle gewonnen hat und da nach hinten einiges wegverteidigt hat. Also Flo war für mich einleuchtend, die Erklärung. Können wir durchgehen lassen, oder?
Ja, war gut. Also war ja dann die Frage hat ja auch so ein bisschen darauf abgezielt, dass er das quasi mal rechtfertigt, warum er den Geist draußen
lässt. Ja, es geht ja auch nicht, dass man, ihr habt letzte Woche, der Fadi und du, so einen schönen Artikel verfasst, gemeinsam über die neue Stärke des Johannes Geis mit Zahlen untermauert und dann lässt er draußen. Also
das können wir
als Affront betrachten vom Trainer.
Der Zenger-Blavische Todeskuss. Ne?
Ja.
Einmal,
ich glaube, es war letztes Jahr, der ist weg.
Ja, wobei es letztes Jahr ja auch irgendwie so war, dass der Fadi mal irgendeinen Geis-Artikel mit der beste Geis aller Zeiten oder so überschrieben hat und danach ging es auch bergab mit den Leistungen. Also ja,
sind die Überschriften. Fadi kommt wieder aus dem Urlaub nächste Woche zurück, dann kann er sich den nächsten Vorknöpfen mal eine Daily-Geschichte machen oder so.
Ganz genau, bis Dienstag ist der Fadi noch im Urlaub. Heißt, der nächste Kadepp-Podcast findet dann auch wieder ohne mich statt und mit Fadi. Wollen wir mal
ganz viel erzählen, was er im Urlaub gegessen hat.
Ja.
Auf Twitter, also
und Bier und
sonst was. Phänomenal gewesen sein. Ja. Gibt viel nachzuholen dann, viel aufzuholen.
Ja, da freue ich mich dann wieder als Zuhörer drauf. Wollen wir zum richtigen Gerch kommen? Der erste war ja hergeschenkt eigentlich.
Der erste war leicht.
Ja, genau, das war auch kein echter
Gerch. Das könnte man in 10 Jahren dann mal, falls dieses Format dann neu existiert, können wir dann den Hanno mal als Gerch machen und mit dieser Szene einsteigen. Ja. Ob sich dann noch jemand daran erinnert.
Das notiere ich mir mal.
Wieder Vorlage. Den letzten Gerch müssen wir auflösen.
Genau.
Erstmal. Darf ich, weil es ja meiner war.
Mach.
Der unvergessliche Sergio Bustos war das natürlich. Ich dachte eigentlich, dass der Hinweis mit selbe Nationalität, selbe Frisur und selber Vorname wie eine Club-Ikone Hinweis genug wäre, aber anscheinend war es dann doch nicht so einfach, als ich gedacht habe.
Nein, man muss ihn wahrscheinlich halt irgendwie kennen, weil ansonsten
Das ist ja immer
wird
so.
schwierig. Wird schwierig, ja. Es ist. Also, weiß ich, Peter, du.
Nee, keine Chance.
Keine Chance.
Nee. Also auch als der Uli dann in unserer internen Gruppe aufgelöst hat, wer es ist, habe ich gesagt, ich habe den Namen noch nie gehört. Damit oute ich mich jetzt hart. Aber ich glaube, der war ein bisschen vor meiner Zeit. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Fortuna Köln, das waren nicht so die Gegner, die ich als echte Clubgegner noch wahrgenommen habe.
Also ist auch für dich der falsche Kölner Verein, oder?
Ja, auch das, ja.
Außerdem, außerdem. Ja, ich war damals aber schwer enttäuscht, dass er nicht so wirklich eingeschlagen hat, der Sergio Bustos, weil ich schon so ein Faible für langhaarige Argentinier hatte. Und nachdem dann Sergio Zarate weg war, dachte man, man hat da so die Mini-Version davon eingekauft. Also, sie haben ja noch ein Jahr sogar zusammengespielt, aber irgendwie hat es dann leider nicht so funktioniert. Und dann habe ich mir
Aber du
dann
hast da
gedacht,
deinen langhaarigen
ja.
Argentinier dann später bekommen.
Wen meinst du?
Ui, das weiß ich jetzt
Pinola.
aber.
Achso, naja, das ist ja keine Entschuldigung. Das ist ja eine Halbglatze mit Franzen dran gewesen. Also, das lässt man nicht gelten. Wegen Zarate habe ich mir die Haare wachsen lassen in den 90er Jahren. Ja.
Uff.
Nein, ich poste kein Bild, keine Sorge.
Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich steht damit das Teaserbild für den Artikel.
Ja,
Ja.
bevor es peinlich wird, Flo, mach dein Gerch.
Okay. Pflichtspiele hat Gerch für den FCN genau eins gemacht. Dazu kommen mehrere Einsätze für die zweite Mannschaft. Die sorgten teilweise für so viel Verstimmung, dass ein Ex-Clubspieler und heutiger Spielerberater ankündigte, seinen Schützling vom Club abzuziehen. Jener Schützling ist inzwischen Stammkeeper in Liga 2. Gerch war an allen anderen Stationen, auch vor allem in den zweiten Mannschaften, zu finden. Einzig beim kleinen Verein seiner Heimatstadt war er in der ersten Mannschaft Stammkraft. Circa 230 Zweitligaspiele hat Gerch dort absolviert. Mit ihm als Stammspieler stieg der Verein trotz stetiger Nennung als Abstiegskandidat nie aus der zweiten Liga ab. Sobald er weg war, war es auch mit dem Klassenerhalt für das Team vorbei. Gerch wechselte auf die Bank eines ambitionierten Zweitligisten, der tatsächlich auch dieses Ziel Aufstieg erreichte. 2 Jahre lang absolvierte Gerch danach kein Erstligaspiel, dann der Wechsel an den Pfalzner Weiher. Auch da kein Ligaspiel, nur ein folgenschweres Pokalspiel, das mit einem sehr ungewöhnlichen Elfmeterschießen endete. Es folgte danach nur noch einmal ein Bankeinsatz bei den Profis. Kurz und knapp.
Ich dachte, ich habe ihn, aber irgendwas haut dann hin.
Also wenn der Uli nicht weiß, dann fühle ich mich gut, dass ich auch nicht weiß. Ja, gut, nette Hausaufgabe.
Das muss ich mir nochmal anhören.
Genau. Alle unsere HörerInnen auch. Schreibt uns, wenn ihr die Antwort wisst. Schickt uns auch gerne eure Vorschläge für weitere Gerchs rein. Sind wir immer dankbar dafür. Ich danke euch beiden für den launigen Plausch am Sonntagabend. Jetzt kann man wahlweise die zweite Halbzeit Frankfurt-Wolfsburg noch gucken oder halt Endspurt im Triell, so wie letzte Woche. Und genau, an dieser Stelle hört ihr nächste Woche wieder den Kollegen Fadi Keblawi, der dann hoffentlich bestens erholt nach seinem Urlaub wieder einsteigt. Vielen Dank euch beiden, Flo und Uli.
Gerne.
Und bis
Dir
bald.
danke fürs, dir danke fürs Einspringen, wenn der Kollege urlaubt.
Na klar, immer gerne. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald,
Jo,
ciao.
servus.
Ciao, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.